Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die den Textteil der Niederschrift darstellen. Das andere Ende des Rohrs nutzt er, um Kreise und Kerben in den Ton zu drucken. Damit stellt er Ziffern dar. Dieser Akt, eine auf den ersten Blick triviale Verwaltungstätigkeit, steht stellvertretend für eine Kulturleistung, die unsere moderne Welt erst möglich macht. Denn hier manifestiert sich einerseits die Erfindung der Schrift, die eine Speicherung von Informationen über lange Zeiträume ermöglicht. Andererseits zeigt sich der Beginn einer zweiten Entwicklung, der Umgang mit Zahlen und damit einhergehend die Formalisierung des Zählbaren, ohne die unsere heutige hochtechnisierte Gesellschaft undenkbar wäre. Überwindung von Raum und Zeit. Transatlantikkabel, 1858.
Sieben dünne Kupferdrähte, dann drei Lagen guter Percher, ein gewundener, in Öl, Pech, Talg und Teer getränkter Jutefaden, ummantelt von 18 Strängen aus jeweils 7 Eisendrähten. Das erste transatlantische Telegrafenkabel ist ein technisches wie ästhetisches Meisterwerk. So kauft auch das Schmuckunternehmen Tiffany & Co. nach der geglückten Verlegung quer über den Atlantik Restbestände des Kabels auf, um sie als Souvenirs an Mann und Frau zu bringen. Als Anfang August 1858 die erste telegrafische Verbindung zwischen der alten Welt und der neuen Welt hergestellt wird, bricht ein frenetischer Jubel aus. Nicht nur in der Fachwelt und bei den beteiligten Projektpartnern, sondern in der gesamten Öffentlichkeit. Blickt man heute auf die Weltkarte der Unterseekabel, erkennt man ein komplexes Geflecht von Kabeln, die entlang von Küsten und quer über nahezu alle Meere verlegt sind. Und fast jährlich kommen neue hinzu. Sie stellen das technische Rückgrat des heutigen Internet dar und lassen den enormen Kommunikationshunger der menschlichen Gesellschaften erahnen. Eine Geschichte, die 1858 mit diesem dünnen Kupferkabel ihren Anfang nahm. Rechnen mit Löchern. Tabelliermaschine aus den 1940er Jahren.
Alles soll mit einem Trick US-amerikanischer Eisenbahnschaffner begonnen haben. Diese lochen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fahrkarten an ganz bestimmten Stellen, um spezielle Merkmale eines Passagiers festzuhalten. Geschlecht, Hautfarbe und so weiter. Damit soll die Mehrfachnutzung des Tickets durch unterschiedliche Personen unterbunden werden. Diese Beobachtung bringt den Ingenieur Hermann Hollerith auf die Idee, das gleiche Verfahren in standardisierter und automatisierter Form für die alle 10 Jahre stattfindenden US-Volkszählungen zu verwenden. Hollerith hat 1880 am 10. US-Zensus mitgearbeitet und weiß, mit welchen Schwierigkeiten das Zensusbüro kämpft. Die Auswertung der Millionen Erfassungsbögen nimmt mittlerweile mehrere Jahre in Anspruch. Doch wie wäre es, wenn man einen Teil der Arbeit von Maschinen erledigen lassen würde? Würde die Auswertung nicht in einem Bruchteil der Zeit getan sein? Und wären mithilfe der gelochten Merkmale nicht viel differenziertere Ergebnisse möglich? Im Visier der Geheimdienste. Zerstörtes Motherboard 2013.
Feinstaub wirbelt durch die Luft, eine Bohrmaschine dröhnt, eine Flex rotiert quietschend. Es riecht nach angesenktem Plastik und Schweiß. Drei Personen mit Schutzbrillen und Staubschutzmasken malträtieren Computerhardware. Sheila bearbeitet eine Festplatte mit der Flex. David bohrt Löcher in eine Grafikkarte. Paul bewegt einen Winkelschleifer über ein Motherboard. Konzentriert zerkratzen, zerlöchern und zerbrechen sie die Hardware-Teile. Die drei sind Angestellte der britischen Zeitung The Guardian. Am Samstag, dem 20. Juli 2013, sind Sie in den Keller Ihres Redaktionsgebäudes in London gekommen, um durchzuführen, wozu Sie von Ihrer Regierung gezwungen wurden. Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes GCHQ überwachen und filmen die Zerstörung der Computerhardware. Im Visier der Regierung und des Geheimdienstes sind die Daten, die auf diesen Computern gespeichert waren. Es sollen einige hunderttausend Dateien sein. Sie sind größtenteils als streng geheim eingestuft und stammen vom amerikanischen Geheimdienst NSA. Seit Juni 2013 werden einzelne Dokumente im Guardian und anderen Zeitungen weltweit veröffentlicht. Doch wie kommen die geheimen Dokumente auf die Computer in der Redaktion des Guardian? Und warum müssen die Computer zerstört werden? Die digitale Debatte. Aufschreidrucker von 2013.
Jetzt kommen sie schon im Sekundentakt, die Tweets. Und in jeder der Twitter-Nachrichten findet man immer wieder dasselbe Wort. Aufschrei. Dem Begriff ist eine Raute vorangestellt. Damit werden Tweets verschlagwortet und einem speziellen Thema, einer bestimmten Diskussion zugeordnet. Das Ganze ist als Hashtag bekannt. Die mit dem Hashtag Aufschrei markierten Tweets, die auf dem Mikroblogging-Dienst Twitter veröffentlicht werden, sind nicht belanglos. Im Gegenteil. Viele sind erschreckend, auch wegen ihrer schieren Anzahl. Seit Januar 2013 werden zehntausende Twitter-Nachrichten über sexistische Bemerkungen und Übergriffe veröffentlicht, denen Frauen sich im Alltag ausgesetzt sehen. Die Debatte wird in der darauffolgenden Zeit nicht nur im Internet geführt. Die etablierten Print- und Rundfunkmedien nehmen das Thema Sexismus auf und machen es zu einer landesweiten Debatte, die wiederum auf die sozialen Netzwerke zurückwirkt. Die Frage nach geschlechtlichen Machtverhältnissen und die Forderung nach der Etablierung eines neuen Gender-Leitbildes geraten in den Fokus. Ah, Future, Google Glass, 2013.
Gary Steingart trägt einen leichten Brillenrahmen aus Metall auf der Nase, bei dem nicht nur der untere Teil der Fassung fehlt, sondern gleich auch noch die Gläser. Stattdessen endet ein verstärkter rechter Brillenbügel in einem Glasprisma über dem rechten Auge des Trägers. In der New Yorker Subway fragt ein Fahrgast Steingart neugierig, ob das wirklich die Brille sei. Und als er in eine Bar in Williamsburg kommt, wird Steingart freudig begrüßt. Ah, Future. Gary Steingart ist einer von 8000 Wettbewerbsgewinnern in den USA, die im Jahr 2013 einen Prototypen der Datenbrille Google Glass ausprobieren dürfen. Dank intensiver Medienberichterstattung wissen einige, denen Steingart begegnet, schon, was für ein Gerät das ist. Eine Ultra-Abkürzung ins Netz und gleichzeitig eine Brille für Augmented Reality, eine um virtuelle Zusatzinformationen interaktiv erweiterte Realität. In dem rechten Bügel des Brillengestells ist ein Computer integriert, inklusive Kamera, Mikrofon, GPS, Bluetooth-Verbindung zum Smartphone und einem kleinen würfelförmigen Display. Per Sprachbefehl kann Steingart Informationen aus dem Netz abrufen, Fotos und Videos machen und verschicken. Für die meisten, Steingart eingeschlossen, fühlt sich das noch nicht so sehr wie Realität an, vielmehr wie ein Gadget gewordener Science-Fiction-Traum. Auf Twitter präsentiert sich Steingart mit Glass auf der Nase als neue Version seiner selbst, als Gary 2.0.
Ja, diese Textpassagen erzählen natürlich noch nicht die ganze Geschichte der Objekte. Das sind jeweils immer die Anfänge. In dem Buch erfahren Sie dann mehr darüber jeweils. Wir würden uns jetzt gerne noch vertieft etwas über die Inhalte unterhalten. Ein Buch, das Netzdinge heißt, das sich auf das Internet zum Teil auch konzentriert. Wenn man zum Stichwort Internet überlegt, zum Stichwort vernetzte Welt, fallen einem in erster Linie virtuelle Inhalte ein, Clouds, Bits and Bytes. Wieso redet ihr in eurem Buch über Netzdinge, also über ganz konkrete Objekte?
Danke, Tiziana, für diese Frage. als wir das Buch geschrieben haben und auch davor, haben wir so ein bisschen für uns den kleinen Satz geprägt, das Netz ist keine Wolke. Also es schließt an diesen Begriff der Cloud. Wenn wir mit unseren Smartphones in den Taschen Dateien in die Cloud hochladen, dann ist das so als, ja, dann ist das eine Cloud, dann ist das irgendwie was ganz Nebulöses und Virtuelles. Was wir mit diesem Slogan, das Netz ist keine Wolke, auch sagen wollen, wenn wir an das Internet denken, aber auch durchaus an seine Vorläufer, ne, technische Vernetzung, denken Sie vielleicht im 19. Jahrhundert an die Telegrafie, dann sind diese Netze, diese Informations- und Kommunikationsnetze zwar virtuell auf der einen Seite, aber auch immer basieren sie auf ganz grundlegenden physischen, technischen Geräten, technischen Gegenständen. Das ist zum einen vielleicht die Beantwortung dieser Frage. Auf der anderen Seite, wir sind nun mal ein Museum und Sie sind sicherlich auch schon in dem ein oder anderen Museum gewesen und Objekte, Gegenstände, das ist unser Business. Also wir haben diese Gegenstände, diese Objekte, diese Exponate sozusagen bei uns und deswegen war es eigentlich sehr, sehr naheliegend, dass wir auch ein Buch über eben diese Objekte machen.
Es hat natürlich auch den Vorteil, dass in diesem Buch auch sehr schöne Abbildungen dieser Objekte gezeigt werden können, was das Ganze natürlich auch nochmal optisch etwas attraktiver macht. Wir haben vorher bei der Präsentation, hatten wir auch die Fotografien durchlaufen lassen. Wir haben zudem noch sehr schöne Illustrationen, die die einzelnen Kapitel auch bündeln. Ja.
Was Darf mich ich jetzt noch kurz eine Sache zwischenschieben? Und zwar, was uns auch noch wichtig war, wenn wir ans Internet denken, wenn wir generell an Vernetzung denken, dann sind da ganz oft total abstrakte Themen mit verbunden. Denken Sie zum Beispiel an sowas wie Datenschutz oder Überwachung oder so. Und da sind Objekte, die eigentlich das A und O, um solche abstrakten Themen auch mal irgendwie ganz plastisch und ganz gegenständlich mal zu erklären. Dafür sind Objekte eben halt auch ganz gut.
In der Ausstellung sind ja weit mehr als 30 Objekte. Die Auswahl war wirklich riesig. Nach welchen Kriterien habt ihr die Objekte für dieses Buch ausgewählt?
Also leider kann ich jetzt nicht alle Objekte mal durchklicken und Ihnen zeigen. Aber auf der einen Seite haben wir einige Geräte, die Sie alle kennen, die Sie vielleicht in den 90er Jahren, wenn Sie schon etwas älter sind, auch in der Tasche gehabt haben, zum Beispiel so ein alter Nokia-Knochen, so ein Nokia N95. Ja, 1000 Millionen Mal hergestellt. Den haben wir auch, diesen Nokia-Knochen haben wir auch im Buch. Und man fragt sich jetzt, warum? Weil sich damit einfach eine total super Geschichte verbindet. Das ist nämlich das Handy von der Journalistin
Miriam Meckel.
Dankeschön. Bitte. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Miriam Meckel. Und die hat dazu eine sehr interessante Geschichte zu erzählen, nämlich ihre eigene Geschichte, ihrer Überforderung von Informations- und Kommunikationsnetzen. Also was ich damit sagen will, wir haben Allerweltsobjekte, die sich immer mit interessanten Geschichten verbinden. Wir haben aber auch Objekte da, die so Meilensteine der, sagen wir mal, der Medien- und der Netzgeschichte beschreiben.
Wie zum Beispiel das Transatlantikkabel wäre ein Beispiel dafür.
Ja, wie zum Beispiel dieses Stückchen von dem Transatlantikkabel, was Sie gesehen haben. Wir haben zum Beispiel auch den ersten oder den Prototypen des MP3-Players bei uns im Buch. Darüber hinaus sind sicherlich so Objekte wie die erste Funkenstation von Marconi spielen da eine Rolle. Also, um es kurz zu sagen, der italienische Erfinder, der zum ersten Mal gemerkt hat, man braucht ja keine Leitung, um Daten zu übertragen. Das ist auch so ein Punkt, weswegen, also ein Kriterium, nachdem wir nach den Objekten gesucht haben. Mhm. Also gute Geschichten und so bekannte Objekte.
Das Buch zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass nicht nur 30 Objekte aneinandergereiht werden und jeweils die Geschichten erzählt werden, so spannend sie auch sein mögen. Das Buch versucht ja auch eine gewisse Logik, gewisse Themen zu identifizieren, die bei der vernetzten Welt eine tragende Rolle spielen. Es gibt Überkapitel, also ordnende Kapitel, die sich gliedern in die Themen Berechenbarkeit, Beteiligung, Kontrolle, Beschleunigung und Allgegenwärtigkeit. wenn man drüber nachdenkt, kann man schon den Bezug zu dem Thema herstellen, aber trotzdem, wieso gerade diese Themen, wieso zum Beispiel Berechenbarkeit?
Ja, das haben wir uns mal am Nachmittag ausgedacht und dann war da, dann war die Struktur gesetzt. Nee, also auf der einen Seite muss man sagen, wir haben natürlich, du hast ja auch gerade am Anfang gesagt, es ist noch eine Ausstellung sozusagen mit diesem Buch verbunden, wo wir uns im Vorfeld auch schon bei der Ausstellungsgestaltung Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir technische Netze, wie können wir das präsentieren für die Zuschauer, für die Besucher. Bei dem Buch war es jetzt so, haben wir nochmal eine andere Perspektive eingenommen und haben uns gefragt, was sind denn so grundlegende Sachen, so grundlegende Strukturen oder grundlegende Dynamiken, die so diese digitale Umwälzung, in der wir jetzt ja gerade sind, aber eben halt auch netzspezifische Umwälzung der Vergangenheit im 19. Jahrhundert, die Telegrafie, das Radio und so weiter. Was gibt es da für grundlegende Dynamiken? Und da haben wir sozusagen diese 5 mal so ein bisschen herausgearbeitet und eine wesentliche Dynamik, sage ich jetzt mal, von diesen 5 ist Berechenbarkeit, weil nichts, was Sie hier um sich herum sehen, die Monitore, Ihre Geräte, die Sie in der Hosentasche haben, wenn Sie in den Zug heute Abend vielleicht einsteigen und wieder nach Hause fahren, nichts geht ohne die Berechenbarkeit der Welt, das Fassen der Welt in Zahlen. Ne? Also klar, Sie denken dann natürlich sofort an die Informatik, an Programme, an Algorithmen und so weiter, aber genau das ist damit intendiert. Dann gibt es natürlich noch 4 andere dieser Dynamiken. Beschleunigung, da werden Sie sicherlich auch sich irgendwie schon einiges zu denken können. Auch so die Überforderung von beschleunigter Kommunikation, unter denen ja auch heutzutage viele Menschen leiden. Ich hatte gerade das Beispiel von der Miriam Meckel genannt, die halt irgendwie am Tag, ich weiß es nicht mehr, wie viele hunderte SMS beantwortet. Also diese Beschleunigungsdynamik spielt da eine Rolle. Eins der vielleicht der Dynamiken, unter denen man sich nicht so viel zunächst vorstellen kann, ist Allgegenwärtigkeit. Allgegenwärtigkeit, damit meinen wir eigentlich das, was Sie, ich komme da wieder drauf zurück, wie Sie so vor uns sitzen, alle in der Hosentasche haben zum Beispiel, nämlich ein Smartphone wahrscheinlich oder ein Handy, irgendein Gerät, das ja Ihnen sozusagen den Netzanschluss bietet. Egal, ob es jetzt irgendwie der Internetanschluss ist, ob es ein ganz einfaches Telefon ist, mit dem Sie nur telefonieren können. Technische Kommunikations- und Informationsnetze umgeben uns heutzutage. Wir sind always on. Es gibt kein, wie am Ende der 90er Jahre noch Boris Becker im Werbefernsehen sagte zu AOL, bin ich jetzt drin oder was? Ja, ich bin drin. Also dieses ich bin offline, ich bin online, das gibt es heute nicht mehr, das verschwimmt. So. Mhm. Allgegenwärtigkeit. Dann gibt es noch Kontrolle, da können Sie sich sicherlich was vorstellen. Kontrolle, Überwachung, kommerzielle Überwachung durch soziale Netzwerke wie Facebook oder auch andere Firmen, aber auch staatliche Kontrolle. Sie haben gerade das Beispiel des Motherboards gehört und des britischen Geheimdienstes. Und dann fehlt noch eins, nämlich Beteiligung. Klar, weil viele von Ihnen haben einen Facebook-Account. Ich komme immer auf die einfachsten Beispiele wieder zurück. Wir haben heute viel, viel mehr Möglichkeiten durch die Kommunikations- und Informationsnetze, um eigene Meinungen zu formulieren, um mit anderen Leuten zu interagieren. Das vielleicht mal ganz kurz zu diesen sogenannten Dynamiken. Die strukturieren unser Buch und da haben wir diese ganzen vielen Objekte eingeordnet. Im Übrigen immer so als Essay geschrieben, das ist gar nicht so technisch. Wir haben vor allen Dingen versucht, die Geschichten und die Anekdoten hinter diesen Objekten stark zu machen, sodass man auch Freude beim Lesen hat und nicht immer denkt, okay, jetzt habe ich das jetzt mit der Funktion verstanden oder nicht.
Genau. Wenn Ihnen unsere kleine Vorstellung gefallen hat und wenn Sie vielleicht uns weiterempfehlen möchten, würden wir uns freuen. Wir haben nämlich heute noch einen weiteren Termin in der Rheinraumakademie. Hier in Leipzig um 20 Uhr, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also falls Sie ganz spontan noch jemand Bescheid sagen möchten, würden wir uns darüber freuen. Ansonsten, wie gesagt, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Das Buch heißt Netzdinge. Falls Sie jetzt noch Fragen haben an den Autoren Herrn Rüsewald, nehmen wir gerne noch Fragen entgegen.
Keine Fragen. Ja. Richtig, es ist kein Katalog. Es funktioniert auch einfach als, wir haben es immer Begleitbuch genannt zur Ausstellung. Es funktioniert auch ohne vorher die Ausstellung gesehen zu haben, weil, was ich gerade auch meinte, für die Ausstellung haben wir eine spezielle Sichtweise gewählt. Für die Ausstellung haben wir eine spezielle Sichtweise gewählt und für das Buch auch wieder eine andere. Es funktioniert unabhängig voneinander.
Ja. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Tag noch. Tschüss.
Gut.
Wisst ihr, wie lange das jetzt gedauert hat? Super, da waren wir super in der Zeit.
Ja, ne?
Mehr als 25 Minuten.
Ja. Ich hätte auch noch ein bisschen Filmmaterial gehabt sonst, aber ich habe gedacht, wer weiß, wie viele Fragen kommen, deswegen hatte so die Zeit immer ganz gut im Blick eigentlich.
Ja, genau.
Ja. Schön.
Ja, das hat doch ganz gut, hat doch ganz gut geklappt.
Na klar. Redest ja wie ein Weltmeister, mein Gott. Ja, redest echt ganz gut frei.
Ich fühle mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein, was ich schon meinte, so ein bisschen gehandicapt irgendwie. Wegen so.
Ja. Nö, das kommt gut. Ganz ruhig rüber und das ist total gut.
Ja, so machen wir das nachher dann weiter.
So.
Genau, Herr Halscheid hatte schon gesagt, er würde zwischendurch.
Er muss dann weg gehen. Dann, genau. Aber deswegen, er schickt dann die Bilder. Die
deswegen hatte ich ihm genau jetzt nicht mein Handy in die Hand gedrückt, sondern er schickt dann einfach die Bilder, die er gemacht hat.
Alles klar. Gut. Thank you.
und das dann eins zusammenlegen. Wir sind mehr auf dem Podium als im Publikum.
Wir brauchen noch einen Stuhl.
Haben wir noch einen Stuhl? Ich hole noch mal einen Stuhl.
Wir brauchen noch einen Stuhl.
Okay. Schauen wir mal.
Aber setzt du dich mal dahin?
Aber hier noch eine hier. Kommst du zu mir?
Ja.
Und Arne?
Ja, ich.
Komm.
Arne sitzt.
Danke. Geht's nicht.
Danke. Geht es nicht.
Komm, dass wir.
Nur mal ein bisschen
rum, dass du nicht am Rand sitzt. Wir sitzen.
Ein bisschen da.
Noch ein bisschen zu die der mitgeht. Ihr ja auch noch am Tisch sitzt.
Ich würde sagen, wir machen das hier ab und dann müssen wir hier so.
Ja, genau. Ne? Okay.
Hallo?
Nehmen wir die beiden. Wir nehmen das zu zweit. Okay. Kerstin, dann nimmst du das.
Und dann ich habe dann ein noch. Solo.
Aber die Ilja ist schon so am Rande.
Komm, lass mal ein bisschen rüber,
bitte. Noch ein bisschen.
Ist schon okay, ist schon okay.
Ja, ich kann schon noch
rüber. So, komm. Ach so.
Wir können das mit diesem Mikro da machen. Wir schieben das hin und her.
Fangen wir an. Das nimmst du in die Hand, ne? So, drin lassen. Ah ja, das Mikro funktioniert, Sie verstehen mich wunderbar. Da sitzt er. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Gisela Heidenreich. Ich bin die Herausgeberin eines Buches, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Ein Buch mit einem etwas ungewöhnlichen Titel. Es heißt Born of War, vom Krieg geboren. Und das ist eine wörtliche Übersetzung, eben vom Krieg geboren, weil es Geschichten sind in diesem Buch von Kindern, die ihr Leben dem Krieg verdanken. Im Zweiten Weltkrieg ist ganz Europa, wir brauchen jetzt nicht in die nähere deutsche Geschichte einsteigen, aber Sie wissen das alle, überall von Finnland bis nach Griechenland und Italien waren deutsche Wehrmachtssoldaten als Besatzer. Und sie haben dort natürlich auch Kinder gezeugt. Es gab Liebesbeziehungen, manchmal auch mit Gewalt, aber wir haben jetzt in diesem Buch Geschichten zusammengetragen von Menschen, die geboren wurden im Land ihrer Mütter. Und ihre Mütter waren eben, stammten aus Finnland, aus Norwegen, aus Dänemark, aus Holland, aus Frankreich und aus Griechenland. Es gibt einen Anhang noch über sowjetische Kinder, aber die haben wir nur mit hineingenommen, um das Thema zu vervollständigen. Aber es geht jetzt darum, dass diese Menschen, die geboren wurden in einer Zeit, als sie Mütter gedacht haben, sie haben eine Beziehung zu einem Geliebten und nach dem Krieg war der Geliebte nur noch der Feind. Und diese Kinder sind alle aufgewachsen in einem Lügengebäude mit Verachtung oder mit Verheimlichung. Sie haben alle die Schmerzen erfahren, dass sie nicht erwünscht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.